Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Literatur.
Der griechische Autor Petrus Markaris bleibt auch mit 85 Jahren und in seinem 13. Kriminalfall Das Lied des Geldes so rebellisch und antikapitalistisch wie zu Beginn seiner Karriere. Wirtschaftsverbrechen interessieren den studierten Volkswirt besonders. An seinen Kriminalromanen lässt sich die gesellschaftliche und politische Entwicklung Griechenlands nachvollziehen. Heute ist die Linke tot. Eine Begegnung mit Petros Markaris in Athen von Stefan Bergholz.
Das ist eine der ältesten Promenaden Athens. Dieses Viertel, Kypseli, und das Viertel Pangrati, wo jetzt die Familie von Katharina wohnt, das waren die zwei Viertel des Bürgertums im Zentrum von Athen.
An einem kühlen Freitagabend im November bin ich mit Petros Markaris vor seiner Wohnung im Athener Bezirk Kypseli verabredet. Seit rund 20 Jahren wohnt er in dieser verkehrsberuhigten Straße. Hier ist sein Kiez. Hier wird er auf der Straße gegrüßt.
Ja, Nico. Das ist die Nachbarschaft. Jeder kennt jeden.
Markaris Figuren und einige seiner Schauplätze findet der Kriminalschriftsteller gleich hier um die Ecke. Zum Beispiel das Obdachlosenheim, in dem eine seiner Romanfiguren, der Altkommunist Lambros Sissis, arbeitet und für gute Stimmung sorgt. Die Idee zu diesem Haus kam Markaris, als er seine Arbeit am Computer unterbrach und aus dem Fenster blickte.
Als ich hier kam, war das Haus ein Hotel. Und nach 2 Jahren haben sie es aufgegeben, denn sie hatten keine Gäste. Es ist zu weit vom Zentrum. Und dann blieb es jahrelang geschlossen. Und seit letztes Jahr haben sie angefangen, es zu renovieren. Und ich nehme an, sie werden daraus entweder Wohnungen machen, die sie verkaufen oder vermieten. Ich muss jetzt ein anderes Obdachlosenheim finden in der Gegend. Hier.
Nach diesem elenden Stop and Go gelange ich endlich zur Tenedosstraße. Doch hier steht ein LKW quer.
So wird eine Begegnung zwischen dem Kommissar Kostas Karitos und seinem guten Freund Sissis im Roman Das Lied des Geldes, der im Sommer 2021 erschien, eingeleitet.
Ich versuche nicht auszurasten, da ich mit Sissis ein delikates Thema ansprechen werde und nicht schon genervt erscheinen will. Als ich eine Parklücke sehe, fackle ich nicht lange und laufe schließlich Sissis in die Arme, als er gerade aus dem Obdachlosenheim tritt. Als er Anstalten macht, ins Obdachlosenheim zurückzukehren, halte ich ihn zurück. Mir wäre lieber, wenn wir uns beide allein und woanders unterhalten. Erst reagiert er überrascht, dann aber willigt er ein. Wir gehen zum kleinen Kafenion an der Ecke Aigiosonis und Lilias Karadjani-Straße.
Und da ist das Café, wo sie sich treffen. Haridos mit Sissis. Das ist die andere Ecke. Gewöhnlich sitzen sie draußen, so kalt ist es nicht. Also wenn sie sich im Winter treffen, dann sitzen Sie drin, weil das ist doch nah und Sie treffen sich hier.
Petros Markaris ist so etwas wie ein Seismograf der griechischen Gesellschaft. Als Sohn einer Griechin und eines Armeniers kam Markaris in Istanbul zur Welt. Er wuchs dort auf und ging später auf eine deutsche Schule. So kann er sich heute in 3 Sprachen fließend verständigen, wobei er seine Literatur auf Griechisch verfasst. Seit 1965 lebt er in Athen, seit 2004 in der Aigiosonis-Straße in Kypseli. In dieser Zeit hat sich das Viertel ziemlich gewandelt.
Gekommen sind viele Künstler, Schriftsteller, Schauspieler, Maler auch. Und dann viele Migranten. Und diese Migranten sind größtenteils Afrikaner. Und die meisten davon sind sogar französischsprachige Afrikaner.
Die meisten Läden hier haben auch am Abend geöffnet. Ein Friseur, ein afrikanischer Krämerladen, Gemüsehandlungen, ein Zeitungsladen. Bänke stehen auf der verkehrsberuhigten Straße. Im Sommer sicherlich gut ausgelastet. Jetzt, im November, am Abend, wird eher geschlendert.
Hier sind die Mieten hoch. Aber es gibt ja Straßen in Kipseli, wo die Mieten wirklich sehr preiswert sind. Und das ist das afrikanische Restaurant. Und das hier, hier wohnt meine Tochter. Nicht Katharina, meine Tochter. Wir sind Nachbarn.
Seit 1993 schreibt Makares Kriminalromane mit dem schrulligen Kommissar Kostas Karitos. 13 Fälle sind mittlerweile auf Deutsch veröffentlicht. Vor 6 Jahren, im April 2016, erzählte der Schriftsteller auf einer Tagung in der Freien Universität Berlin aus seinem Leben. Er dankte seinem Schicksal, nannte Namen von Weggefährten, die ihn gefördert und gestärkt und weitergebracht hatten, und betonte, wie viel Glück er auf seinem Weg zum Kriminalschriftsteller gehabt habe.
Ohne Glück, ob man talentiert ist oder nicht, ohne Glück schafft man gar nichts. Und ich hatte mal Glück gehabt als Übersetzer. Ich fing an als Übersetzer aus dem Deutschen an, ja, zu einer Zeit, wo in Griechenland keine deutschen Übersetzer gab.
Makares hatte damals so etwas wie ein Monopol in der Übersetzungsbranche. Ich war ein Alleingänger, sagt er, und ich hatte Glück. Er übersetzte Bert Brechts Mutter Courage ins Griechische. Dann habe er das Glück gehabt, dass eine berühmte Schauspielerin, Katina Parsinou, sich dafür interessierte. So bekam er einen Namen als Übersetzer. Und dann begann er, selbst zu schreiben.
Und danach hatte ich das Glück, mit meinem eigenen Stück während der Hunderzeit, während der Militärdiktatur, einen Erfolg zu haben. Und es ist fraglich, ob ich denselben Erfolg gehabt hätte in einem demokratischen Land, wo die Demokratie herrscht. Ich weiß es nicht, vielleicht nicht.
1971 wurde Makares Theaterstück »Die Geschichte des Ali Reco« während der Militärdiktatur mit großem Erfolg aufgeführt. Es war die brechtischste all meiner schriftstellerischen Unternehmungen, schreibt Makares in seinen Erinnerungen. Es war diejenige, bei dessen Abfassung mir Brecht als geheimes Evangelium diente. Den Zensoren war der Sprengstoff entgangen, weil sie glaubten, die Türkei werde in dem Stück kritisiert.
Und dann hatte ich das Glück, wegen Ali Reco Theo Angelopoulos kennenzulernen und auf einmal als Drehbuchautor dazustehen.
Für den griechischen Filmregisseur verfasste Makares mehrere Drehbücher. Es entstand eine lebenslange Freundschaft. Darüber hat Makares ein eigenes Buch verfasst. Tagebuch einer Ewigkeit. Am Set mit Angelopoulos. 2019 auf Deutsch erschienen.
Und ein bisschen weiter später dann hatte ich als Drehbuchautor eine Krimiserie geschrieben, kam Haritos mit seiner Familie. Haritos, Adriani und Katerina. Also ich muss sagen, ich hatte Glück.
Die griechische Familie entwickelte nach und nach ein Eigenleben. Karitos, der Kommissar, Adriani, seine starke Ehefrau und Katerina, die Tochter. Wie er auf diese 3 Figuren kam, erzählt er in seinen autobiografischen Aufzeichnungen Wiederholungstäter von 2008.
Er wuchs im Herbst des Jahres 1993 plötzlich vor mir aus dem Boden. Es war das 3. Jahr, in dem ich eine Folge nach der anderen für die TV-Serie Anatomie eines Verbrechens schrieb, und das unter ständigem Termindruck. Und da stand mit einem Schlag eine 3-köpfige Familie vor meinem Schreibtisch. Vater, Mutter, Kind. Eine typisch griechische Familie, wie in jeder beliebigen kleinbürgerlichen Wohngegend Athens anzutreffen. In Kypseli, Ambelokipi, Turkovunia oder Vironas.
Kommissar Kostas Karitos stammt vom Dorf. Seine Ehefrau Adriani kommt auch aus kleinbürgerlichen Verhältnissen. Und der Tochter geben sie den Namen Katerina. Die Tochter studiert und mittlerweile ist sie Anwältin, hat im jüngsten Krimi einen kleinen Sohn. Das ist die eine Seite von Makares Kriminalromanen, der Alltag in griechischen Familien. Die Spurensuche des Kommissars ist die andere Seite.
Makares bleibt immer am Puls der Gegenwart und der Realität, arbeitet gleichzeitig aber alte Sünden und Wunden der griechischen Gesellschaft auf. Damit gelingt ihm eine einmalige Mischung.
Michaela Prinzinger hat Makares Romane von Beginn an aus dem Griechischen ins Deutsche übersetzt. Sie gibt einen Überblick über sein Werk.
Er hat sich seit Mitte der 90er Jahre an vielen Themen abgearbeitet. An der Macht der Medienmogule und der Rotlichtbarone, an den Olympischen Spielen 2004, an den plötzlich erstarkten Rechtsextremisten, an der Kluft zwischen Linken und Rechten, an der Flüchtlingskrise, an der Migrationspolitik, an der Wirtschafts- und Finanzkrise, an deutsch-griechischen Lebenswelten, an türkisch-griechischen Feindbildern, an Minderheiten wie die der Pontusgriechen in der Türkei und zuletzt an der Pandemie.
Ich las mich sofort fest.
Silvia Zanovello, Lektorin im Diogenes Verlag, erzählte auf einer Tagung im April 2016, wie sie auf den ersten Fall in einer französischen Übersetzung noch reagierte.
Der bissige, raubeinige Ermittler, das Tempo, der Drive sowie die Atmosphäre von Athen haben mich sofort für sich eingenommen. Ich jubelte innerlich bei jedem Satz. Schon nach wenigen Seiten war ich so begeistert, dass ich unangemeldet zum Verleger Daniel Kehl ins Büro stürmte und ihm sagte: Das müssen wir machen. Herr Kehl hatte die Devise: Wenn die Lektorin nicht schreit, dann ist es nichts. Ich habe wohl geschrien.
Makares Romane bestechen auch durch ihre Hellsichtigkeit. 3 Jahre vor der Fußball-Europameisterschaft nahm er die Korruption im Fußball aufs Korn. 2001 erschien Nachtfalter. 2004, im Jahr der Olympischen Spiele, kam Live heraus, in dem Makares vorhersagte, dass die Spiele für Griechenland kein Segen, sondern ein Fluch seien. Die ökonomische Bilanz fiel tatsächlich verheerend aus. Und im Jahr der Staatsschuldenkrise 2010 erschien in Griechenland der erste Band seiner Krisentetralogie, Faule Kredite, sein bis dahin größter Erfolg.
Das Motiv für Verbrechen ist überwiegend der finanzielle Vorteil, aber nicht nur. Es gibt auch jahrzehntelang schlummernde Konflikte, die irgendwann zur finalen Grenzüberschreitung führen, wie es Makares nennt, wie im Roman Die Kinderfrau oder auch in der Erzählung Drei Tage aus dem Band Der Tod des Odysseus. Darin geht es um das Schicksal der Pontusgriechen und das Pogrom gegen nichtmuslimische Minderheiten im Jahr 1955.
Früher wurden die Fälle von Kostas Charitos als Kriminalliteratur wahrgenommen. Heute werden sie hauptsächlich politisch gelesen. Hier bei uns ist Petros Makaris inzwischen die unabhängige politisch-kulturelle Instanz für den Zustand in seinem Heimatland.
Wieder in Athen im November 2021. Ich bin an diesem Abend mit Makares verabredet, um in seiner Stammtaverne ein paar Ecken weiter zu Abend zu essen.
So, ja, wir sind schon da. Angekommen. Bitte.
Es gilt, Bilanz zu ziehen. Am 1. Januar wird Makares 85 Jahre alt. Vor 2-3 Monaten ging es ihm in Athen richtig schlecht, sagt er. Er spricht vom Desaster, von einer Hölle. Und er erzählt, warum.
Es gab eine Hitzewelle, dazu kamen noch die Brände und Corona, die Pandemie, auf. Man dürfte nicht das Haus verlassen, nicht wegen des Lockdowns, sondern wegen der Hitze und der Brände und der schlechten Luft.
Die Brände gingen vermutlich wieder auf Brandstiftungen zurück, erzählt Makares, wie so häufig, wie beinahe jedes Jahr. Kriminelle Energie von Bauherren und Spekulanten. Im September gibt sich Makares einen Ruck und flieht förmlich aus Athen. Er nimmt eine Auszeit, fährt zu Freunden auf die Peloponnes und danach nach Leros, eine griechische Insel nahe der türkischen Küste.
Es ist wunderschön und es ist auch eine große Überraschung zu sehen, wie viele Türken auf Leros leben, wie viele Sommergäste Türken Leros hat und wie jeden Abend die Leute von Bodrum nach Leros kommen, um Fisch zu essen und Hummel.
Makares blüht auf, wenn er sieht und mitkriegt, wie Menschen miteinander fröhlich sind, obwohl die Politik ihnen eigentlich vorschreibt, feindselig oder zumindest misstrauisch dem Fremden gegenüber zu sein. So gefiel ihm die Szenerie auf Leros sehr.
Es ist schön zu sehen, wie Türken und Griechen zusammen essen, im selben Fischrestaurant. Was ich zu erklären versuche, was wirklich sehr interessant ist zwischen Türkei und Griechenland, dass das Volk, also die Türken, die Griechen, also die politische Krise, selbst überwunden haben.
Versöhnung, ein wichtiges Stichwort für Markeres Streben, auch als Schriftsteller. Bis heute beispielsweise hat der blutige Bürgerkrieg in Griechenland in den Jahren 1946 bis 1949 seine Spuren im Land hinterlassen. Verbitterung, Unversöhnlichkeit, tiefe Gräben zwischen den politischen Lagern sind geblieben. Michaela Prinzinger bestätigt diesen Schwerpunkt in Markeres Schaffen und weitet ihn zugleich aus.
Zwischen Deutschen und Griechen, zwischen Türken und Griechen und zwischen der politischen Linken und Rechten in Griechenland.
Gegen das anhaltende Misstrauen in der griechischen Bevölkerung und die negative Stimmung schuf Markeres in seinen Kriminalromanen die Freundschaft zwischen dem Kommissar Kostas Karitos und Lambros Sissis, dem Altkommunisten. Einst unter der Junta, also in den Jahren 1967 bis 1974, war Sissis im Folterzentrum der Machthaber interniert. Und Karitos war dort einer der Gefängniswärter, aber eben einer der Verständnisvollen, der Zivilisierten.
Ich habe den Griechenlands gegenüber einen Vorteil. Und der Vorteil ist, dass ich zwar alles, was den Bürgerkrieg in Griechenland betrifft, sehr gut kenne, aber aus der Lektüre, nicht aus persönlichen Erfahrungen bzw. Traumata. Und das natürlich hat dazu geführt oder geholfen, dass ich gesagt habe, wieso kann es nicht nach so vielen Jahren, sagen wir, eine Versöhnung geben.
Nach und nach wurde Sissis in den 13 Kriminalromanen zum Vertrauten und Ratgeber des Kommissars, wenn der in seinen Ermittlungen nicht weiter weiß. Mittlerweile gehört der Altkommunist beinahe zur Familie. Die Tochter von Karitos, Katerina, hat ihrem Sohn seinen Vornamen gegeben, Lambros.
Aus dem sanft verbitterten Sissis in seinem einsamen Elternhaus, den der Kommissar immer wieder um Rat fragt, ist der Leiter eines Obdachlosenheims mit sozialer Verantwortung und ein echter Freund der Familie, auch von Tochter und Schwiegersohn geworden. Im Roman Zeit der Heuchelei ist Sissis auch erzähltechnisch Karitos ebenbürtig geworden, indem er als zweiter Ich-Erzähler eingeführt wird.
Im letzten Kriminalroman Das Lied des Geldes hat Lambros Sissis eine tragende Rolle. Auch hier spricht er selbst. Erzählt als zweite Ich-Figur von seinen politischen Aktivitäten, dem Aufbau einer Bewegung der Armen, die alle einschließen soll. Obdachlose, Migranten, arbeitslose Mittelständler. Auf einer Kundgebung hält Sissis eine Rede.
Vergesst die Unterscheidung in links und rechts. Heute verläuft die Trennungslinie zwischen reich und arm. Ihr könnt sagen, das war schon immer so. Ja, aber früher war die Linke der Rettungsring für die Armen, Schwachen und Verfolgten. Heute ist die Linke tot und die Armen müssen schwimmen lernen, da sie keinen mehr haben, der sie vertritt und für ihre Rechte einsteht. Die Armen selbst sind die Bewegung. Unsere Kundgebungen haben unter anderem das Ziel, den Armen das Schwimmen beizubringen.
Die Linke ist in ganz Europa zur Systempartei mutiert. Die linken Parteien, die ich kannte, waren Parteien gegen das System. Das war der große Unterschied. Heute sind sie einfach System, sie wollen regieren.
Der Sozialismus und die Linke, an die wir geglaubt haben, haben Selbstmord begangen, weil sie sich auf das Spiel der Macht eingelassen haben. Die Armen auf der ganzen Welt müssen begreifen, dass nur noch sie selbst die Bewegung sind.
Wir haben alle die 68er-Bewegung applaudiert. Wir waren begeistert, sowohl in Frankreich als auch in Deutschland. Was uns entgangen ist, allen, ist, dass diese 68er größtenteils aus wohlhabenden Familien kamen. Sie wussten nicht, was Armut heißt.
In einem Interview vom vergangenen Sommer sagte Markeres im Magazin Buchkultur:
Die Finanzkrise von 2008 war für den Mittelstand in vielen Ländern ein schwerer Schlag, der durch Covid-19 und die Pandemie verstärkt wurde. Zugleich mutierten die Linksparteien zu Parteien des Systems und wollten die Regierungsgeschäfte übernehmen. Ich habe diese neue Realität während der Finanzkrise mit der griechischen Linkspartei Syriza erlebt. Mittlerweile sieht man aber die gleiche Entwicklung in vielen europäischen Staaten.
Du siehst jetzt in Griechenland, wie auch in vielen anderen Ländern, eine Linke, deren Mitglieder eigentlich ganz wohlhabend sind, wie Tsipras zum Beispiel. Und Tsipras ist ja auch keine Ausnahme, unter uns gesagt. Das sehe ich überall.
Markaris ist auch mit Mitte 80 rebellisch geblieben und beleuchtet in seinen Romanen die Widersprüche, Ungerechtigkeiten und kriminellen Strukturen des Kapitalismus. Sein jüngstes Buch, Das Lied des Geldes, dreht sich um den Ausverkauf Griechenlands durch Glücksritter und Spekulanten. Ausländische Investoren zählen zu den Mordopfern. Es kommt zu diplomatischen Verwicklungen und Rechtfertigungen auf höchster politischer Ebene. Der Kommissar eilt von einem Ministerium zum nächsten. Die Ermittlungen gestalten sich mühsam. Desillusion und Ohnmacht mischen sich mit düsteren Erkenntnissen.
Schon wieder die Investition, sage ich mir. Wozu erfinden die mächtigen Länder tagtäglich neue Waffensysteme, von Raketen bis hin zu Kampfflugzeugen, wodurch Investitionen die wirksamste Waffe sind? Auf einmal wird mir bewusst, dass der gesuchte Mörder die effektivsten Soldaten der mächtigen Länder ausschaltet. Die Investoren.
Ein Schauplatz ist diesmal das ehemalige Athener Anarchistenviertel Echarchia im Zentrum der Stadt.
Es gab dort Theater, Kinos, viele Restaurants und viele Bars. Und die Leute verkehrten dort in diesem Viertel sehr gern, auch im Sommer. Und dann kamen die Chinesen. Was über die Chinesen sagt, ist wahr. Das ist keine Erfindung von mir. Wir haben fast 3/4 des Viertels aufgekauft.
Echarchia ist heute nicht wiederzuerkennen. Im Kriminalfall zahlt ein chinesischer Investor und Spekulant Fantasiepreise selbst für heruntergekommene Wohnungen oder gar Ruinen. Rausgeworfenes Geld, vermutet der Kommissar. Ganz im Gegenteil klärt ihn Koulakos, der Leiter der Abteilung für Wirtschaftskriminalität, auf und erläutert ihm das Prinzip der Chinesen.
Zum einen ist er damit als Käufer im Vorteil, denn je höher der Preis, desto weniger Interessenten können finanziell mithalten. Zum anderen treiben die steigenden Immobilienpreise auch die Mieten in die Höhe. Viele müssen ausziehen, weil sie die Miete nicht mehr bezahlen können. Das wiederum erhöht die Anzahl Wohnungen, die zum Verkauf stehen und die schließlich vom neuen Besitzer zu teuren Ferienwohnungen gemacht werden. Wir Griechen glauben ja immer noch, dass man über Nacht reich wird. Und mit Airbnb-Übernachtung wird man es tatsächlich.
Die offenbar staatlich gelenkte Vorgehensweise chinesischer Spekulanten in Athen erläutert Markaris im Gespräch.
Im Bar, immer. Es gibt keine Überweisung, keine Bankkontos, nichts. Und man sagt ja, die chinesischen Makler oder Immobilienmakler oder Unternehmer, das ist alles von der Botschaft von China gelenkt. Die werden ganz scharf kontrolliert. Das ist, was ich sage.
Auch in diesem Roman erfahren wir wieder viel über das noch immer halbwegs intakte griechische Familienleben und allerlei über verstopfte Straßen in Athen. Wir bekommen Einblicke in diplomatische Verwicklungen und politische Schachzüge auf höchster Ebene. Der Leser bleibt immer auf Augenhöhe, nimmt an den Ermittlungen, Spekulationen und Kombinationen teil, bleibt dem Täter oder den Tätern auf der Spur. Schließlich hilft mal wieder ein Zufall, um die Mordserie aufzuklären. Damit schließt sich auch ein Kreis zu Sissis politischen Aktivitäten. Und am Ende hält der überführte Mörder einen Vortrag.
Was heute um uns herum passiert, ist eine Farce, Herr Kommissar. Eine Farce, bei der das Finanzsystem Regie führt und die Politiker als Schauspieler auf der Bühne stehen. Und wie für jede Theatervorstellung bezahlt man auch hier den Eintrittspreis.
Und wie schätzt Markaris die politische und wirtschaftliche Gegenwart und Zukunft Griechenlands ein? Wie immer bleibt er skeptisch und desillusioniert. Man müsse die Mentalität der Griechen begreifen, um zu verstehen, warum das Land nicht recht vorankommt.
Ich habe einmal gesagt, Der Spruch von Jean-Paul Sartre, die Hölle, das sind die anderen, l'enfer, c'est les autres, trifft auf keinem Volk so genau zu wie auf den Griechen. Okay, die Maßnahmen, die die EU den Griechen aufgezwungen hat, waren eigentlich wirklich, ich meine nicht nur hart, sondern unmenschlich. Ganz klar, das waren Strafmaßnahmen.
Im Kriminalfall Zahltag von 2012, dem zweiten Band der Krisentetralogie, erläutert der Serienmörder, der verschiedene Steuersünder ermordet hat, am Ende seine Motive. Und er gibt ein Bonmot zum Besten, das ein grelles Schlaglicht auf die Zustände in Griechenland wirft.
Der griechische Staat ist weltweit die einzige Mafia, die es geschafft hat, bankrott zu gehen. Alle anderen kriminellen Vereinigungen blühen und gedeihen.
Makaris benennt die Strafmaßnahmen der Europäischen Union gegen Griechenland. Aber er richtet seinen Blick auch auf die Versäumnisse in seiner Heimat.
Was dazu geführt hat, dass wir sowas bekommen haben, das war nicht die Schuld der EU, sondern unsere Schuld. Wir haben es falsch gemacht. Natürlich hätte die EU eigentlich mehr Rücksicht auf das Volk nehmen sollen und müssen, aber das hat sie nicht gemacht.
Und heute? Als einziger Ausblick bleibt nur der Tourismus im Land voller Sonne und guter Laune? Nichts weiter? Keine bedeutungsvolle eigene Produktion? Kein bedeutender Ausbau der Sonnenenergie, Windenergie, Mülltrennung? Anschubfinanzierungen durch die EU gäbe es genug. Man müsste nur unternehmerisch tätig werden und Subventionen aus Brüssel abrufen. Tut sich was?
Es gibt den Tourismus. Und jetzt wird jeden Tag etwas Neues dazu gedichtet. Es ist der Tourismus und sonst sehr wenig.
In Makaris Kriminalfall Offshore von 2017 wirkt schon vor rund 5 Jahren wieder alles wie in den guten alten Zeiten. Die Finanzkrise scheint überwunden. Jedenfalls für die, die nicht zu den Verlierern zählen. Es wird wieder geshoppt und das Geld zum Fenster rausgeworfen, egal ob gerade verdient oder gepumpt.
Hüte dich vor dem Griechen, der plötzlich zu Geld kommt, kommentierte Adriani. Sobald er ein paar Euro in der Tasche hat, fährt er schon aufs Land und liegt am Strand. Der nächste Schritt ist der Bau einer Villa und eines Wochenendhauses. So wie wir einen Braten riechen, stürzen wir uns in die Fresslokale, verstopfen die Autobahnen und vergessen, was wir auf dem Dorf bei uns sagten. 3 Tage feiern, 40 Tage trauern. Schon nach 3 Monaten haben wir die vorangegangenen 6 Jahre vergessen. Ich bin gespannt, wie lange es dauert, bis alle wieder ganz in den alten Trott verfallen.
Wenn man nicht investiert, sondern Wohnungen kauft, ist das Ende. Das verstehen die Griechen nicht. Man muss weiter investieren. Wenn man mit dem Geld immer dein eigenes, sagen wir, Vergnügen suchst, dann ist es aus. Das verstehen die Griechen nicht.
Seinen 85. Geburtstag hat Petros Makaris wieder wie jedes Jahr zu Silvester gefeiert. So ist das, wenn im Ausweis der 1. Januar als Geburtsdatum steht. Ein Witz der Geschichte und auch eine Zufälligkeit. Vor 5 Jahren schon machte er sich darüber lustig.
Ich wünsche dir ein glückliches neues Jahr und ich beglückwünsche dich auch zu deinem Geburtstag. Das muss nicht sein. Das neue Jahr genügt. Die Feier fand immer um 12 Uhr Mitternacht statt. Und da bekam ich noch den Glückwunsch für das neue Jahr und den Glückwunsch für meinen Geburtstag. Beides. Das ist ja wie das Shampoo 2 in 1, weißt du.
Petros Makaris ist weiter unternehmungslustig und sehr produktiv. Ein Erzählungsband liegt vor, auf Deutsch noch nicht erschienen. Der Corona-Krimi, der 14. Fall mit Kostas Karitos, ist im Dezember in Griechenland veröffentlicht worden. Der Titel: Die Bewegung der Selbstmörder. Und nun schreibt Makaris bereits am 15. Fall. Eins ist klar: Noch geht Kommissar Kostas Karitos nicht in Rente.
Heute ist die Linke tot. Eine Begegnung mit Petros Markaris in Athen von Stefan Bergholz. Es sprachen Hansa Cipionka und der Autor. Regie Klaus-Michael Klingsporn, Ton Andreas Stoffels, Redaktion Dorothea Westphal.